Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. Oh, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zuschanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst, die Ordnung deiner Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Gebote? Ich suche dich von ganzem Herzen, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Gelobt seist du, Herr, lehre mich deine Gebote. Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Weisungen deines Mundes. Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie über großen Reichtum. Ich rede von dem, was du befohlen hast, und schaue auf deine Wege. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Ich bin ein Gast auf Erden, verbirg deine Gebote nicht vor mir. Meine Seele verzehrt sich vor Verlangen nach deinen Ordnungen alle Zeit. Amen. Ich könnte jetzt noch so ungefähr 160 Verse weitergehen, aber dann ist meine Zeit um. Die Schrift allein. Also ein Vortrag kurz nach dem Mittagessen unter Christen darüber, dass die Bibel wichtig ist. Wir können abstimmen, wer sieht das anders, wer meldet sich? Nein. Dieser Grundsatz der Reformation sagt nicht, die Bibel ist auch wichtig, sondern er sagt, die Schrift allein. Die Schrift allein und nicht die Schrift und noch dies und das und jenes. Ja? Christus plus, Gnade plus, haben wir gestern Abend schon gehört. Die Schrift plus. Und ich glaube, auch unter Christen, auch unter Frommen brauchen wir einen neuen Aufbruch zur Schrift. Roland Werner hat gerade geschrieben aus Marburg, ohne einen neuen Aufbruch hin zur Bibel wird das nichts mit einer neuen Reformation. Die Schrift allein. Ich möchte den ersten Artikel aus der Konkordienformel euch vorlesen. Das ist das so die letzte große lutherische Bekenntnisschrift, 1577, da gab es dann, also die haben die Lutheraner sich untereinander dann schon gestritten und da hat man versucht, da nochmal Concordia, Eintracht herzustellen. Und da heißt es, wir glauben, lehren und bekennen, dass die einzige Regel und Richtschnur, nach welcher zugleich alle Lehren und Lehrer gerichtet und geurteilt werden sollen, sind allein die prophetischen und apostolischen Schriften Altes und Neues Testament. Wie geschrieben steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege, Psalm 119, und St. Paulus, wenn ein Engel vom Himmel käme und predigte anders, der soll verflucht sein. Die Schrift allein als einzige Regel und Richtschnur, nach welcher zugleich alle Lehren und Lehrer gerichtet und geurteilt werden sollen. Allein die Schrift. Wenn wir über die Schrift reden, dann ist es mir so wichtig, dass wir zuerst verstehen, dass die Tatsache, dass wir Gottes Wort, die Bibel haben, ein einziges großes Zeugnis von seiner Liebe zu uns ist. Und zwar, bevor wir ein Wort gelesen haben, bevor wir was verstanden haben, allein, dass wir dieses Wort haben. Ich will das erklären. Woher wissen wir, wer Gott ist? Also, dass Gott ist, da sind sich die meisten Menschen einig, durch die Jahrhunderte, Jahrtausende, durch die Kulturen. Das ist eigentlich nur in Westeuropa und so ein paar angrenzenden Gebieten, dass das so am Ende des 20. Jahrhunderts Leute auf andere Ideen gekommen sind. Aber durch die Bank sind Menschen irgendwie religiös, haben irgendeine Ahnung, dass es Gott gibt. Ich war in Griechenland jetzt wieder als Volunteer da in der Flüchtlingsarbeit. Ich habe da keine Christen getroffen in dem Team, aber ich habe auch keine Atheisten getroffen. Ich habe dann gesagt, ja, irgendwas gibt's, irgendeine höhere Macht, irgendwas Spirituelles. Ich habe nur meine Probleme, haben die immer auf Englisch gesagt, with organized religion. Habe ich gesagt, ja, komm mal zu uns, wir sind gar nicht so organisiert. Ja, das ist vielleicht eine neue Brand, disorganized religion. Aber es gibt so eine Ahnung, irgendwas ist da. Die spannende Frage ist ja, wer ist Gott, wie ist Gott? Und können wir irgendwas mit ihm zu tun haben? Und wie kriegen wir das raus? Und wenn du es ausprobiert hast, ja, du kannst ja ein paar Leute zusammensetzen am Lagerfeuer oder am Stammtisch oder ins Kaffeekränzchen und jeder erzählt mal, was er sich so, wie er sich so vorstellt, wie Gott so ist. Und das ist hochinteressant. Und du lernst eine Menge über die Leute, die du da versammelt hast. Aber du lernst nichts über Gott. Ja, weil jeder kann seine Spekulationen da verbreiten, aber das bringt uns nicht weiter. Wenn wir einen transzendenten Gott haben, der jenseits dieser Welt ist, dann haben wir nur eine Chance, ihn kennenzulernen, wenn er in diese Welt hineinkommt, wenn er sich mitteilt. Und ihr Lieben, das Wunder dieses Wortes ist, dass dieser Gott nicht, wie Francis Schaeffer gesagt hat, he is there and he is not silent. Er schweigt nicht. Er teilt sich mit, weil er es will. Niemand hat ihn dazu gezwungen. Niemand hat ihn gedrängt. Nichts, ja, er hatte keinen Mangel. Er sagt, ich muss jetzt mal mit irgendwem reden. So, nach einem langen Tag irgendwie, wo du allein zu Hause warst. Ne? Ich muss jetzt mal eine Freundin anrufen oder ich muss mit irgendwem mal quatschen. Nein, Gott hatte Gemeinschaft in der Dreieinigkeit, in Ewigkeit. Wenn er sich uns mitteilt, dann einzig und allein aus diesem einen Grund, dass er uns liebt. Dass er will, dass wir ihn kennen. Dass er will, dass wir in Beziehung mit ihm treten. Und ich möchte, mir ist es so wichtig, dass wir das ergreifen. Ja, weil wir können dann reden über Mühe beim Bibellesen, über Dinge, die wir nicht verstehen, über die Dinge, die noch viel schwieriger sind, nämlich die, die wir verstehen. Frei nach Mark Twain. Kennt ihr das, ja? Manche Leute haben Probleme mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich habe viel mehr Probleme mit den Bibelstellen, die ich verstehe, soll er gesagt haben. So, wir können über all diese Dinge reden, aber lass uns doch erstmal staunen. Da ist ein ewiger, heiliger Gott, der wohnt in einem Licht, wo niemand zukommen kann, heißt es, wissen wir aus der Bibel. Und der möchte, dass wir ihn kennenlernen. Und er teilt sich uns mit auf eine dauerhafte, verbindliche Weise. Nicht heute so, morgen so, übermorgen kennt er uns nicht mehr, sondern er spricht, weil er will, dass wir in Beziehung mit ihm treten. Kannst du das annehmen, dass das ein Zeichen seiner Liebe ist? Ein Geschenk seiner Liebe. Ganz egal, wie du mit der, ob du Bibelfan bist oder irgendwie auf Kriegsfuß ein bisschen er wollte sich dir mitteilen. Er wollte, dass du ihn kennenlernst. Und deshalb hat er geredet. Lass uns doch darüber staunen. Und dann geht das Staunen weiter und tiefer, wenn wir anfangen zu schauen, was sagt er denn? Was sagt er denn über sich? Das ist ja schön, dass er überhaupt irgendwas... Er hätte ja auch sagen können, ihr seid alle Sünder, ihr habt jetzt leider Pech gehabt, jetzt kommt die nächste Sintflut. Feierabend. Dann wäre es immer noch nett zu wissen, wo das jetzt das ganze Wasser herkam. Aber es geht dann, führt dann ja nicht weiter für uns. Aber was sagt er denn? Er teilt uns nicht nur irgendwas mit über sich, sondern er legt sich sogar fest. Wir dürfen das sagen, er bindet sich. Der ewige, der freie Gott bindet sich an sein eigenes Wort. Im Hebräerbrief, ihr könnt übrigens gerne mitlesen, ja, ich habe von einem Gastprediger gehört, der hat gesagt, ja, holt eure Bibeln raus, wer keine Bibel dabei hat, kann sich neben den Christen setzen. Ich trau mich immer gar nicht, sowas zu sagen, aber könnt auch eine App aufmachen oder sowas. Hebräer 6, Abvers 13. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, ja, ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein und so weiter, da schwor er Gott bei sich selbst, da er bei keinem Größeren schwören konnte. Ja, bei wem auch, ne? Und sprach, wahrlich, ich will dich segnen und mehren. Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Das ist jetzt die abgekürzte Version der Geschichte. Die Menschen schwören ja bei einem Größeren, als sie selbst sind. Und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und macht aller Widerrede ein Ende. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit einem Eid verbirgt. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, dass wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter den Vorhang. Ja, das Allerheiligste im Tempel. Also Gott bindet sich noch mit einem Eid. Er schwört bei sich selbst, weil er sonst bei nichts schwören kann. Und wir haben eine feste Zusage, dass sein Ratschluss nicht wankt. Sagt, ich habe es gesprochen und so bleibt es. Gott legt sich fest. Das ist eine gute Nachricht. Und das ist überhaupt nicht normal, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ich habe nachgelesen bei der Islamexpertin Christine Schirmacher. Die schreibt, da Muslime davon ausgehen, dass Gott allmächtig ist und niemand je sein Wesen erfasst und erkannt hat, kann niemand mit Gewissheit sagen, ob Gottes Barmherzigkeit, seine Güte und Gnade, von der der Koran spricht, beim Einzelnen zur Anwendung kommen oder ob Gott ihm am Ende der Tage doch zürnen wird. Ja, versteht ihr, was sie sagt? Darüber wird der Mensch erst nach seinem Tod die letzte Gewissheit erlangen können. Vorher nicht. Gottes Verhalten im Islam, Gottes Verhalten ist niemals vorhersagbar, sonst würde er sich ja auf eine menschliche Ebene begeben und in menschliche Vorstellungen hineinpressen lassen. Und nicht zuletzt ist Gott, wie der Koran ihn beschreibt, auch ein listiger Gott. Er schmiedet die besten Ränke und er sind Listen. Gottes Handeln entzieht sich also menschlicher Erkenntnis und niemand hat je das Wesen dieses listenreichen Gottes erfasst. Niemand kann ihm mit seinen schlechten Taten etwas Böses zufügen und niemand kann ihm mit seinen guten Taten an ihn heranreichen, denn Gott ist im Islam absolut transzendent und von der Schöpfung getrennt. Sure 35. O ihr Menschen, ihr seid es, die arm und auf Gott angewiesen sind. Gott aber ist es, der auf niemand angewiesen und des Lobes würdig ist. Also Gott absolut transzendent, eben gar nicht transparent. Man weiß nie, was er als nächstes im Schilde führt. Man kann ihn nicht festlegen. Sonst würde er sich ja auf eine menschliche Ebene begeben und in menschliche Vorstellungen hineinpressen lassen. Und wenn... Ihr Lieben, wenn unser Gott nicht geredet hätte, dann wäre das genau richtig. Denn wie willst du an einen ewigen Gott rankommen, was über ihn rauskriegen? Aber die gute Nachricht, Gott hat sich auf eine menschliche Ebene herabgelassen. In Christus Jesus. Und er hat zu uns geredet in seinem Wort. Und er kommt in unsere Vorstellungen hinein, in unsere Vorstellungswelt, so dass wir es halbwegs begreifen können. Was für ein Geschenk. Findet das irgendjemand, dass das ein Geschenk ist? Auch nach dem Mittagessen. Danke, Petra. Halleluja. Gott redet. Er legt sich fest. Und diesen Gedanken, ja, sonst würde er sich ja in menschliche Vorstellungen hineinpressen lassen, höre ich allerdings unter Christen auch immer wieder. Da komme ich, behalte den Gedanken mal fest. Da möchte ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Weil wir sind manchmal so stark darin zu sagen, ja, es ist, Gott ist ja unvorstellbar groß, dass wir ein bisschen aus dem Blick verlieren, was er uns schenkt in seiner Selbstoffenbarung. Aber dazu gleich noch mehr. Er redet überhaupt, er legt sich fest und er ruft uns in die Beziehung. Ja, er sagt nicht nur, das ist jetzt mein Wille und so sei es. Die Verse aus dem Psalm 119 sprechen ja auch dauernd von seinem Gebot und was wir alles tun müssen. Das war Luther auch vor seinem reformatorischen Durchbruch da schon und hat es als erdrückend erlebt. Aber dann schenkt er uns die Rettung durch das Kreuz. Wir haben viel davon gehört heute. Und er schenkt uns den Glauben, er schenkt uns seine Gnade. Und wie kommt das alles zu uns? Dadurch, dass er zu uns spricht. Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt oder aus dem Hören, das Hören aber durch das Wort Christi. Er redet, er ruft uns in seine Gemeinschaft, in die Beziehung mit ihm. Und wie hat Martin Luther diesen Durchbruch erlebt? Ja, da fühlte ich mich wie neu geboren. Ich war, wie war das? Die Tür des Paradieses war aufgetan. Des Paradies oder so, hat er wahrscheinlich gesagt. Wie ist das geschehen? Durch das Wort. Durch das Wort. Sola Scriptura. Er hat nicht meditiert und irgendwann hatte er die Erleuchtung. Oder hat überlegt, wie logisch Gott sein müsste. Als höchstes Gut oder so. Sondern Gott hat zu ihm geredet durch sein Wort. Durch die Heilige Schrift. Okay, lass uns diese Heilige Schrift ein bisschen anschauen. Was schenkt uns Gott denn da? Was hat Gott denn da getan, dass wir dieses Buch haben? 2. Petrus, Kapitel 1. Petrus wandert immer so ein bisschen, je nach Bibelausgabe. 2. Petrus 1, ab Vers 19. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Und Paulus stimmt mit Petrus überein. In 2. Timotheus 3, ab Vers 14, schreibt Paulus dem Timotheus: Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst. Das ist für Timotheus natürlich erstmal die Schrift des Alten Bundes, das Alte Testament. Die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben oder von Gott geatmet, von Gott gehaucht, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Gott redet. Getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen geredet. Alle Schrift von Gott eingegeben, vom Geist Gottes gegeben. Jetzt ist es spannend, wenn wir uns diese Menschen, die da getrieben waren, vom Heiligen Geist angucken. Ich würde mit euch gerne jetzt einmal quer durchgehen. Über 40 Autoren in der Bibel aus vielen hundert Jahren. Ganz unterschiedliche Lebenssituationen, aber auch ganz unterschiedliche Arten, wie sie von Gott empfangen haben. Das ist sehr spannend. Manche denken bei Inspiration an so ein Diktat. Ja, Fräulein Meier zum Diktat oder so. Und das kommt vor. Was du gesehen hast oder was ich dir sage, schreib in ein Buch. Haben wir bei den Propheten, haben wir beim Seher Johannes. Das haben wir Auditionen, Visionen, die dann aufgeschrieben werden. Aber wir haben auch Augenzeugen, die sagen, was wir mit unseren eigenen Augen gesehen haben, was wir mit unseren Händen betastet haben, das berichten wir euch. Oder wir haben Leute, die recherchiert haben, Historiker wie Lukas. Ja, viele haben es vor mir unternommen, einen Bericht zu geben, und so habe auch ich nun alles in guter Ordnung nachgeforscht. Am Anfang vom Lukas-Evangelium. Oder ein Paulus, der ist in der Diskussion mit den Gemeinden und sagt, was höre ich denn da von euch? Muss ich jetzt gleich mal einen Brief schreiben? Und getrieben vom Heiligen Geist spricht er im Namen Gottes. Und wir haben diesen Brief jetzt als Gottes Wort. Wir können fast dankbar sein, dass die Korinther so chaotisch waren. Sonst hätten wir viel Erkenntnis nicht, die Gott uns da durch den Paulus gibt. Und immer wieder redet Gott darin. Und immer wieder sind es eben nicht einfach nur Dinge, die irgendwelche Menschen mit Gott erlebt haben. Und jeder erzählt, ich kann ja auch so meine Erlebnisse mit Gott erzählen und du deine, und dann können wir da ein paar Kapitel dran kleben. Nein, getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen geredet. Auf einzigartige Weise in diesen 66 Büchern, die wir in der Bibel haben. Und darin redet Gott heute zu uns. Es ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und so weiter. Oder im Römerbrief schreibt Paulus, was zuvor geschrieben ist, da meint er wieder die Schriften des Alten Bundes, ist euch zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Wow, wenn du das nächste Mal 3., 4. Mose liest. Ja, das ist dir zur Lehre geschrieben, damit du durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung hast. Sage ich gleich noch was zu. Also ein vielfältiges Wunderwerk, was wir von Gott bekommen, in diesen Seiten. Und dann geht die Offenbarung Gottes ja noch viel weiter. Und davon haben wir heute Morgen schon von Olaf gehört. Ja, Hebräer 1, Vers 1. Und da haben wir vielleicht eine gewisse Spannung, oder manche sehen da eine Spannung. Lesen wir da, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat, habe ich gerade so ein bisschen skizziert, auf vielerlei Weise, ne? Zu den Vätern, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Der Gipfel der Offenbarung ist nicht in den Seiten eines Buches, sondern ist in diesem Mann Jesus Christus. Die Barmer Theologische Erklärung in 1934 hat formuliert, Jesus Christus ist das eine Wort Gottes. Das ist unüberbietbar. Und da kann man manche vielleicht auch von uns schocken. Ich weiß noch, wie ich als junger FTA-Student etwas geschockt war, als Olaf uns erklärt hat, das Christentum ist keine Buchreligion. Ja, im Islam, nochmal zurück. Das ist nicht der Koran, nein. Im Islam ist es das Buch, was herabgesandt wird. Das ist die höchste Offenbarung. Als Christen sagen wir, die höchste Offenbarung ist, Gott selbst wird Mensch. Das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Jetzt die spannende Frage, wie geht das zusammen? Wir sagen, okay, da halte ich mich an Jesus, Bibel ist nicht so wichtig. Wie verhält sich das zueinander? Manche haben gesagt, okay, die Offenbarung ist eben Christus und die Bibel, die gibt Zeugnis von dieser Offenbarung. Das kann man so formulieren, muss man nur sagen, was man damit meint. Ich glaube, wichtig ist, dass wir sehen, dass wir beides nicht trennen können. Oder wir machen alles kaputt, glaube ich. Weil, also es gibt die einen, die sagen, ja, ist ja nicht so wichtig, was da historisch passiert ist. Also ist nicht so wichtig, ob Jesus wirklich von Toten auferstanden ist. Wichtig ist nur, was es bedeutet. Würde ich sagen, ja, okay, nix. Ne? Also wenn nichts passiert ist, nix bedeutet nix. Bin ich ein bisschen vielleicht naiv, modern in meinem Denken. Andere würden sagen, ja, das Christusereignis, das ist das Entscheidende. Und dann diese Bücher, die kommen unter ferner Liefen. Aber wir wissen nur durch die Bücher, was denn da passiert ist. Hätten wir vielleicht irgendeine Aufzeichnung bei Cicero, dass da irgendein Rabbi irgendwann mal wieder rumgelaufen ist und die dachten eigentlich, der war tot. So, mehr hätten wir nicht. Das würde uns nichts nützen. Und das Ganze, die tollen Bücher würden uns nichts nützen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Versteht ihr, wir kriegen das eine nicht ohne das andere. Und wir dürfen es niemals gegeneinander ausspielen. Das wird manchmal versucht. Martin Luther hat gesagt, ja, die Schrift, alle Schrift treibt Christus. Und danach schauen wir. Und in jedem Buch der Bibel bezeugt sich Christus auf unterschiedliche Weise. Und wir lesen das ganze Alte Testament auf Christus hin, als eine Verheißung auf Christus. Manchmal sehen wir auch den Mangel der da war, als eine Verheißung, da gibt es noch mehr. Vielleicht ein Beispiel. Ich habe gerade in meiner Bibellese 4. Mose gelesen, jetzt 5. Mose. Und im 4. Mosebuch, das würde ich dir empfehlen, nicht so Vers für Vers, mir jeden Tag einen Vers zu lesen, sondern vielleicht eher mal so ein bisschen am Stück. Irgendwann ist man auch froh, wenn man durch ist, ehrlich gesagt. Ja, also keine Respektlosigkeit, aber es ist jetzt nicht so Erbauung in jedem Vers. Aber ich will euch sagen, ich war richtig erschüttert, als ich irgendwann gelesen habe, und das will ich euch mal O-Ton vorlesen, weil ich weiß nicht, wann du das letzte Mal 4. Mose gelesen hast. Jetzt kriegst du es hier. Gedacht hast, dass du dran vorbeikommst. Hä? 4. Mose 15. Ich vermute, dass niemand das als Taufspruch oder so hat, sonst rede ich mit deinem Pastor. Wenn aber ein Einzelner aus Versehen sündigen wird, so soll er eine einjährige Ziege zum Sündopfer bringen. Und der Priester soll Sühne schaffen vor dem Herrn für den, der aus Versehen gesündigt hat, dass er für ihn Sühne schaffe und ihm vergeben werde. Vorher ist es ausführlich, wie das ist, wenn das ganze Volk aus Versehen sündigt. Und es soll einerlei Gesetz gelten für die, die ein Versehen begehen, für den Einheimischen und für den Fremdling. Dann, wenn aber ein Einzelner aus Vorsatz frevelt, es sei ein Einheimischer oder Fremdling, so hat der den Herrn geschmäht. Er soll ausgerottet werden aus seinem Volk, denn er hat des Herrn Wort verachtet und sein Gebot gebrochen. Ja, der soll ausgerottet werden, seine Schuld bleibt auf ihm. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr in letzter Zeit mal aus Vorsatz gefrevelt habt. Also, du sagst, ja, ich weiß, Gott, ja, ich gehe diesen Weg jetzt, ich mache das jetzt. Ich denke, ich folge diesem Gedanken oder so, wie so ein Kaninchenbau. Da ist hier Ende Gelände. Ich hatte das so im Kopf, ja, im Alten Testament gab es ja auch dann die Vergebung durch die Opfer und so weiter. Ja, wenn das aus Versehen war. Wenn du aus Vorsatz frevelst, okay, Feierabend. Und das treibt mich hin zum Kreuz. Ich sage, was für ein Geschenk, diese Gnade. Ja? Und ich weiß, also die Leute, die wissen, dass sie Rebellen sind, und mal Hand hoch, wer das nicht ist, dann haben wir die ersten Rebellen schon identifiziert. Und Lügner auch, ne? Ja, da haben wir Hoffnung am Kreuz. Am Kreuz. Versteht ihr, wie das Alte, wir können sagen, ja, das ist ja, ja, old, das macht mich ja depressiv, weg damit. Nein, es treibt mich hin zu Christus. Und das ganze Neue Testament kommt von Christus her und entfaltet, was er uns geschenkt hat. Und haben wir in den Evangelien, haben wir noch gar nicht so viel direkt in den Passionsberichten, sagt Jesus mal, ja, es ist für die vielen und so, aber was das genau heißt, da kommt dann ein Paulus, der das entfaltet und da getrieben vom Heiligen Geist. Also die ganze Schrift ist Zeugnis von Christus. Was wir nicht machen dürfen aus meiner Sicht, ist jetzt Christus gegen die Schrift einzusetzen. Also ich habe ein klares Gebot der Schrift und dann sage ich, aber mein Jesus hat nichts dagegen, weil Jesus ist doch Liebe und so. Und nach meiner Definition von Liebe natürlich. Und dann ist alles okay. Und ich bin okay und du bist okay. Ja, es ist also verbreiteter, als man, wenn man so hört, denkt man, ist ja Schwachsinn. Aber es ist sehr, sehr, sehr verbreitet, gerade in den ethischen Konflikten. Ja, habt ihr auch schon gehört, auch in frommen Kreisen und anderswo erst recht. Und wir haben Christus nie ohne die Schrift. Und die Schrift ohne Christus nützt uns nichts, führt uns nur in Gesetzlichkeit. Ein Test für eine gute Predigt ist, könnt ihr ausprobieren zu Hause, musste Jesus für diese Predigt sterben. Also nicht, weil der Prediger jetzt Vergebung braucht, aber war das jetzt eine gute Weisheitslehre? Ja, wie man sich verhalten soll, das nennen wir dann gerne praxisbezogen. Oder ist das was, was mir Evangelium bringt? Sagen, wie kann denn das, der Tod und die Auferstehung von Jesus in deinem Leben, bei der Arbeit und in deiner Familie Frucht bringen? Das ist, ja, das treibt Christus. Okay, Gott redet. Ich glaube, die Zeit ist nicht mein Freund heute. Die Schrift, ein weiterer Punkt. Die Schrift ist das Wort der Freiheit. Eben hatte ich in diesem Text zum Islam, wurde gesagt, ja, man kann doch Gott nicht in unsere menschlichen Vorstellungen einpressen. Und ich habe gesagt, das höre ich unter Christen auch oft. Und dann höre ich auch gerne, du kannst doch Gott nicht so zwischen zwei Buchdeckel pressen. Ja, wie so ein Schmetterling oder irgendwie eine Wiesenblume oder so. Und ich verstehe, was gemeint ist. Gott ist größer als unsere Gedankenkonstrukte. Habe ich im Theologiestudium gemerkt. Immer wenn du denkst, das System sitzt jetzt, so alles ist drin, dann merkst du, irgendwas guckt raus. Ja, du kriegst den Deckel nie ganz drauf auf die Kiste, wo du Gott reinsteckst. Das ist schon wahr. Nur, nochmal, wir haben dieses Wort, was uns, in dem Gott sich uns zeigt. Er verrät uns nicht alles über sich. Ich werde gefragt, was ist denn, wenn wir jetzt rausfinden, dass es Außerirdische gibt? So, ja, dann gibt es die wohl, ne? Das ist ja dann auch schön für die. Aber bringt das dann nicht dein Glauben durcheinander? Ne? Wieso? Muss ich ja nicht wissen. Also musste Gott mir nicht offenbaren in der Bibel, dass es irgendwelche Aliens gibt? Brauche ich nicht. Wenn es die gibt, auch schön. Versteht ihr? Also es ist nicht alles über Gott gesagt, aber das, was wir wissen müssen, um mit ihm zu leben, das sagt er uns in seinem Wort. Und da nochmal legt er sich fest, da bindet er sich. Und wir erleben immer die Freiheit, in die Christus uns führt, in der Bindung, in die Christus uns führt. Und ihr kennt diesen Doppelsatz vielleicht, sonst lernt ihr ihn kennen, von Luther in seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Jetzt nicht noch ein ganz neues Fass aufmachen, aber will nur diesen Doppelsatz hier reinbringen. Da schreibt er gleich zum Einstieg, und davon entfaltet er dann alles, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ja, Halleluja. Zweitens, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Auch Halleluja. Ja? Der unter euch groß sein will, der sei euer aller Diener und so, ne? Da war was. Also wir erfahren Freiheit bei Christus immer in unserer Bindung. In der Bindung an ihn, in der Bindung an sein Wort. Denn die totale Unabhängigkeit gibt es gar nicht. Das ist eine Illusion, die totale Autonomie. Du kannst dich abschneiden von deiner Luftzufuhr oder so, da bist du total autonom. Also die Lüge gibt es schon seit Adam und Eva. Ja, ihr werdet frei sein, ihr werdet selber wissen und so, ihr werdet sein wie Gott. Nein, wir sind immer gebunden. Die Frage ist, an wen? Und wir finden Freiheit in der Bindung an Christus. Und das Sola Scriptura sagt, wir binden uns an die Schrift im Gegensatz zu allem anderen, was uns binden will. Also wir sagen allein die Schrift und nicht meine religiösen Ideen, die ich mir so zu Hause ausgedacht habe. Ja, wenn du eben abends bei der Party sitzt, nach eins, und erzählt er dir beim fünften Bier, was er so über Gott denkt. Das ist, vielleicht findest du einen Gesprächseinstieg. Aber was du über Gott wissen kannst, weißt du aus dem Wort und nicht aus dem, was du dir zusammengereimt hast. Allein die Schrift und eben nicht menschliche Ideen, menschliche Traditionen, Rabbis, Pastoren, irgendwelche gesalbten Propheten, die uns irgendein Zeug erzählen, was nichts mit der Bibel zu tun hat. Denn da sind wir nicht dran gebunden. Der hat aber gesagt so und so. Das ist ja interessant. Lass uns doch mal schauen, was die Schrift sagt. Das ist unsere Bindung. Das ist unsere Basis. Und da werden wir frei, weil wir da nicht abhängig von irgendwelchen Menschen sind. Ja? Manche binden sich an Menschen, auch ja, wiedergeborene Christen. Paul Kane, der als Prophet unterwegs war, ich weiß nicht, jetzt ist, da gab es einige Stürme in seinem Leben, aber der hat das vor Jahren erzählt, dass er auf irgendeiner charismatischen Konferenz war und da war eine Frau, die verfolgte ihn richtig, in jeder Pause, ja, großer gesalbter Prophet, Bruder, hast du ein Wort vom Herrn für mich? Und dem ging das irgendwann so auf den Keks, ja, also ich muss an diese Wahrsagegeistgeschichte denken, die war jetzt glaube ich nicht belastet irgendwie, aber nervig einfach. Irgendwann hat er ihr eine Bibel in die Hand gedrückt, hier, sagt, hier hast du ein ganzes Buch davon. Und dann schreibt er, und sie dachte, ich war unter der Salbung, ich würde sagen, wahrscheinlich war er es, und wurde richtig zu einer wandelnden Bibel, hat das Wort gegessen und ja, Gott hat ihren Dienst gegeben dann und so weiter, fantastische Geschichte. Aber diese Frau konnte frei werden von ihrer Bindung, selbstgewählten Bindung an diesen Mann. Dem war das tierisch nervig. Ja, weil Gott zu ihr selbst geredet hat. Was für ein Geschenk. Merkt ihr, wie wir durch die Bindung frei werden? Ich bin frei von der Bindung an mein eigenes Ich, an meine autonome Vernunft, an meine religiösen Gefühle oder sonstigen Gefühle. Ja, wo ich mein eigener hermeneutischer Schlüssel bin. Da werde ich nichts Neues rausfinden, sondern nur, was schon in mir drin ist. Wenn du nur das suchst, ja, was mit dir total übereinstimmt, da fühle ich mich gut bei, ja, dann wirst du nichts Neues erfahren. Aber das, die Schrift, ja, lasse ich mich von der Schrift herausfordern. Wenn der eigene, das einzige Beurteilungskriterium für eine Predigt ist, ja, das finde ich auch, und das finde ich auch, so sagen wir, danke für die Predigt, das ist mir auch total wichtig. Also freue ich mich auch, wenn ein anderer was predigt, was ich auch schon immer sagen wollte, so, ne? Ist ja irgendwie eine Bestätigung, tut gut, aber nicht so wahnsinnig nützlich. Viel spannender ist, wenn dir jemand was sagt, was du noch nicht wusstest. Und das ist die Chance, wenn du dich auf Gottes Wort einlässt. Denn, und denk nicht, ja, kenne ich ja schon alles. Ja, wenn ich Praktikanten habe oder so, die sagen, ach, jetzt habe ich diesen Bibeltext da, der ist doch so abgenudelt. Dann hast du ihn noch nicht genug gelesen. So, Psalm 23, jetzt nochmal, ja. Martin Luther dazu. Ich habe nun 28 Jahre, seit ich Doktor geworden bin, stetig in der Biblia gelesen und daraus gepredigt. Doch bin ich ihrer nicht mächtig und finde noch alle Tage etwas Neues drinnen. Und das ist eine geistliche Haltung. Wir hatten einen alten Dozenten, Professor Karsdorf, der war uralt, also inzwischen finde ich ihn gar nicht mehr so alt, dass er damals war, aber damals war er uralt. Ja. Und der hat uns total beeindruckt, weil er dann bei der Andacht vor der Vorlesung vor uns stand und alten Missionsveteran auf allen Weltmeeren gesegelt und sagte, heute Morgen habe ich im Lukas-Evangelium etwas ganz Neues gefunden. Und er hatte diesen offenen Geist, dass Gott ihm noch was Neues sagen konnte, der nicht alles sofort in seine Theologie eingebaut hat. Okay, und wir binden uns an die Schrift nicht an unsere eigenen religiösen Erlebnisse oder geistlichen Erfahrungen. Das, was sagt dir Gott in seinem Wort? Egal, ob du es gerade spürst. Das ist nicht der Schlüssel. Es ist schön, wenn du es spürst. Ich liebe das. Aber was sagt dir Gott? Weil er spricht auch zu dir, wenn du gar nichts spüren kannst. Sonst hätten, darf ich das so sagen, sonst hätten Depressive, hätten wir kein Evangelium für Menschen unter Depressionen. Wo du gar nichts spürst. Aber Gottes Wort sagt es trotzdem. Und auch wenn du es gerade nicht glauben kannst, gilt es trotzdem. Weil der feste Grund, auf dem du stehst, ist nicht in dir selber drin. Sondern ist das, was Gott dir zusagt, in seiner Gnade, in seinem Wort. Und das ist, wir haben gestern über den Freimut von Martin Luther gehört. Wisst ihr, das war sein Geheimnis. Der war sicher auch ein sturer Bock oder Sturkopf oder sowas. Das hilft dann manchmal so. Der Melanchthon, der war viel feingeistiger und der war auch nicht so einer für die erste Reihe dann. Aber wir haben dieses Zeugnis von Luther, als er in Worms ist. Vor dem Kaiser und den ganzen hochgeladenen Leuten. Er soll sich da rechtfertigen. In dem Luther-Film sehr schön dargestellt, sehr wortgetreu, hätte ich fast gesagt, also wird er da zitiert, dann wird er aufgefordert, seine Schriften zu widerrufen. Und es lohnt sich, seine ganze Rede dann zu lesen. Aber zum Schluss sagt er, wenn ich nicht überwunden werde durch die Zeugnisse der Heiligen Schrift oder durch evidente Vernunftgründe, denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, weil feststeht, dass sie oft geirrt und sich selbst widersprochen haben, darum bin ich durch die von mir angezogenen Schriftstellen besiegt. Und das Gewissen ist im Wort Gottes gefangen. Und ich kann und ich will nicht irgendetwas widerrufen, weil es weder gefahrlos noch heilsam ist, gegen das Gewissen zu handeln. Und dann hat er vielleicht noch gesagt, ich kann nicht anders, hier stehe ich, Gott helfe mir. Amen. Was mir wichtig ist, er sagt nicht, ich spüre das aber tief in mir, dass das wahr ist. Und deshalb kann ich nicht anders. Oder ich fühle mich hier so authentisch und deshalb, dass diese Schriften kamen so ganz aus mir heraus und deshalb kann ich die nicht widerrufen. Weil ich will doch echt sein. Oder dergleichen mehr. Ja, wir können das Spielchen noch weiterspielen. Nein, er sagt, es ist Gottes Wort. Mein Gewissen ist an Gottes Wort gebunden. Und wenn ihr mir es aus der Bibel widerlegt, dass ich mich irre, dann bin ich gerne bereit. Er war bereit für Korrektur anhand der Schrift oder evidenter Vernunftgründe. Also wenn ich einfach Unsinn erzählt habe, dann zeigt mir das. Dann widerruft, dann brennt, sagt er kurz vorher, dann bin ich der Erste, der meine Schriften ins Feuer wirft. Wieder, er war frei, weil er gebunden war. Er war frei, sein eigenes Zeug loszulassen, wenn man ihm beweist, dass er falsch liegt, weil er gebunden war ans Wort. Aber dann hatte er diesen Fels außerhalb seiner selbst, auf dem er stehen konnte. Ja, stehst du auf diesem Felsen? Stehst du auf diesem Felsen des Wortes Gottes? Das ist das Letzte, was ich euch fragen will. Wie antworten wir? Drei Gedanken dazu, dann bin ich fertig. Das Erste ist eine Frage in deinem Herzen. Ja, wie stehst du zum Wort Gottes? Also was glaubst du über das Wort Gottes? Was glaubst du wirklich? Nicht irgendwie, was man sagen muss als Christ, sondern was ist in deinem Herzen? Ja, kannst du von Herzen Danke sagen für dieses Wort? Kannst du dich darüber freuen? Kannst du es annehmen als Gottes Wort für dich? Und sagen, ja, darauf will ich mein Leben bauen. Nicht erst durch einen Filter, das, was mir gefällt, sondern ich nehme dieses Wort an aus Gottes Hand, als sein Wort, nicht als seinen Tipps oder so. Das ist das Erste, das ist meine Herzenshaltung. Aus der Herzenshaltung kommt dann eine Praxis. Und das ist das Zweite, lies, höre, lerne, singe das Wort. Kolosser 3 sagt Paulus, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Also nicht nur die Bibel gut finden im Prinzip oder für theologische Diskussionen nützlich, sondern mit der Bibel zu leben, da hat Tillmann gestern Abend schon einiges zu gesagt. Ja, kauen, verstoffwechseln, auswendig lernen. Sehr altmodische Praxis, die sehr zu empfehlen ist. Wenn ich einen Kronzeugen brauche dafür, dann möchte ich gerne Papst Franziskus zitieren auf einer Reformationskonferenz zum Punkt Sola Scriptura. Soweit sind wir gekommen. Der hat es gesagt vor 2 Wochen beim Angelusgebet oder vom 5. März ja, in Rom. Was würde geschehen, wenn wir die Bibel genauso behandeln wie unsere Handys? Wenn wir umkehren, um sie zu holen, weil wir sie zu Hause haben liegen lassen. Habe ich heute Morgen gemacht. Die Bibel hatte ich schon in der Tasche. Wenn wir sie mehrmals am Tag zur Hand nehmen, wenn wir die Botschaften Gottes in der Bibel lesen. Sie haben Post. Wie wir die Botschaften auf dem Handy lesen. Ich weiß noch, wie Wolfram den Tillmann bei einem Pastorentreffen mal angeraunzt hat, weil er in der Andacht die ganze Zeit auf sein Handy guckte. Sagte Tillmann, ja, ich habe hier meine Bibel. Das ist eine Frage der Technologie dann. Und nochmal in einem Vorwort zu einer katholischen Jugendbibel schrieb Papst Franziskus, die Bildzeitung titelt, Papst warnt, die Bibel ist gefährlich. Ich will euch sagen, wie ich in meiner alten Bibel lese. Oft nehme ich sie her, lese ein bisschen darin, dann lege ich sie weg und lasse mich vom Herrn betrachten. Nicht ich betrachte den Herrn, sondern er betrachtet mich. Er ist ja da. Ich lasse mich von ihm anblicken. Und ich spüre, das ist keine Sentimentalität, ich spüre zutiefst die Dinge, die der Herr mir sagt. Manchmal spricht er auch nicht. Ich fühle dann nichts. Nur Leere, 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 also mit 2 E. Aber ich bleibe geduldig da und so warte ich. Lese und bete. Bete im Sitzen, denn es tut mir weh, niederzuknien. Man ist ja nicht der Jüngste. Manchmal schlafe ich beim Gebet sogar ein. Aber das macht nichts. Ich bin wie ein Sohn beim Vater und das ist wichtig. Ja, lässt du dir Neues sagen aus dem Wort, nimmst du es auf, bete, kaue und ganz praktisch, ich will das jetzt nicht ausführen, aber du wirst es nicht tun, wenn du es nicht planst. Ja, man müsste eigentlich viel mehr Sport machen. Ich auch, ne? Aber wenn du es nicht planst, tust du es nicht. Und es ist mir egal, was das für ein Plan ist. Lies die Losung und dann den Bibeltext, der da dran hängt, noch diese Bibellese. Oder besorg dir irgendeinen Plan. Es geht nicht um Sport, ja? Jeder, der länger Christ, der als jugendlicher Christ war, hat irgendwann Bibellesepläne in irgendwelche Ecken gefeuert, weil es dann irgendwie dann hat, war man irgendwie im Verzug und dann muss man alles nachlesen und so weiter. Darum geht es überhaupt nicht. Ich habe vor 3 Jahren einen Bibelleseplan angefangen mit der Bibel einmal durchs Jahr. War super, nach 2 Jahren war ich durch. Macht nichts. Ja, das ist meine App. Ja, ganz simpel aus dem Internet ausgedruckt, zum Abhaken. Verschiedene Bücher der Bibel an jedem Tag, damit du eben dann nicht nur 4. Mose liest, irgendwie einen Monat lang, hast du parallel Altes, Neues Testament. Googelt ein bisschen, da gibt es 1000 Sachen. Geht in christliche Buchhandlungen. Aber mach dir einen Plan. Such dir eine Zeit. Also diese ganz praktischen Dinge, man muss sie einfach vielleicht nochmal sagen. Und lies und lass Gott zu dir reden. Und wenn Gott zu dir spricht, schreib es dir auf. Und wenn er nicht zu dir spricht oder du es nicht merkst, mach weiter. Ich weiß auch nicht mehr, was ich vor 3 Wochen gegessen habe, aber ich weiß, ich habe was gegessen, sonst wäre ich nicht hier. Ich weiß auch nicht, was ich vor einem Jahr für eine Predigt gehört oder gehalten habe.